Willkommen bei den Mediennachrichten vom 28. Februar 2018. Heute geht's um Medienpolitik in der Schweiz, Presseunfreiheit in der Türkei und Grenzkontrollen in einem Computerspiel. In der Türkei sitzen im Moment rund 150 JournalistInnen im Gefängnis und sogar am gleichen Tag, an dem Deniz Yücel freikam, wurden zwei andere Journalisten verurteilt, nämlich Ahmet und Mehmet Altan. Wir stellen sie euch vor. Und von der Türkei an den Computer. Pitt stellt euch das Spiel Papers, Please vor. Die Schweiz, ein Land, in dem immer ganz schön viel abgestimmt wird. Jetzt soll es bei einer Volksabstimmung dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an den Kragen gehen. Die Initiative Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren möchte nämlich dem Öffentlich-Rechtlichen den Geldhahn zudrehen. Alex ordnet die Kampagne und die Gegenkampagne dazu für uns ein.
400 Euro muss jeder Haushalt im Jahr für das Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunksystem bezahlen. Das ist in Europa mit Abstand der höchste Beitrag, den man da bezahlen soll, an die Firma Billag. Im Übrigen ist das auch zu vergleichen weitestgehend mit der GEZ in Deutschland. Am Sonntag nun soll abgestimmt werden in der Schweiz über die Abschaffung der Rundfunkgebühren, die da die Firma Billag einkassiert. Es gibt eine No-Billag-Initiative und die fordert nicht weniger als das Abschalten der öffentlich-rechtlichen Sender in der Schweiz. Wir hören dazu Lukas Weiss, das ist der Präsident der Union nicht kommerzorientierter Lokalradios, zu dem, was da in der Schweiz passiert.
Also stecken nicht etablierte Kreise dahinter, das ist eine relativ spontane Gruppe. Da identifiziert man natürlich Leute, die man aus der politischen Diskussion auch kennt, aber es ist nicht eine politische Partei oder so. Die Billag-Gebühren, die werden benannt nach der Inkassostelle. Das ist ein Auftrag, der vom Bund vergeben wurde an eine Firma und die heißt eben Billag, deshalb heißen die Billag-Gebühren. Die wurden übrigens in einer Volksabstimmung vor 2 Jahren in einem äußerst knappen Resultat mit 50,1% der Stimmen bestätigt. Es gibt einen kleinen Systemwechsel ab 2019, dass jeder Haushalt die bezahlen muss. Bis jetzt waren es nur die Haushalte, die auch ein Empfangsgerät haben.
Sagt Lukas Weiss, Präsident der Union nicht kommerzorientierter Lokalradios, über das, was da am Wochenende in der Schweiz passieren wird. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele, auch gerade Repräsentanten öffentlich-rechtlicher Sender in Europa, so ein bisschen bibbern vor diesem Referendum über Rundfunkgebühren. Nicht erwähnt hat Lukas Weiss einen BWL-Studenten, nämlich Florian Mayer. Das ist der Urheber dieser ganzen No-Billag-Abstimmung. Der gehört zu den sogenannten Jungfreisingen. Das ist so eine Art Jugendorganisation der Liberalen Partei in der Schweiz. Und Florian Mayer und seine Parteikollegen und Freunde, die wollen den Radio- und Fernsehmarkt schlicht liberalisieren. Die Senderechte sollen versteigert werden. Sprich, jeder, der das Geld hat, soll sich so seinen eigenen Radio- und Fernsehkanal aufbauen können. Na klar, dass da Firmen investieren, die es können, Medienunternehmen, Multimillionäre, Populisten freuen sich da schon. Da kann man natürlich sehr offensichtlich die Kritik üben, dass da so einem Dogma gefolgt wird, nämlich der Idee, dass man nur für das zahlen möchte, was mir gefällt, also dieses typisch neoliberale Bezahldenken. Nur bedeutet es nicht, weil die No-Billag-Leute nicht so das Sinnvollste im Blick haben, dass man keine Kritik üben solle an Inhalten öffentlich-rechtlicher Sender. Wäre jetzt meine Position an dieser Stelle. Und da gibt es ja einiges zu kritisieren, zum Beispiel den Rückzug, den es so gibt in die Unverfänglichkeit der Quote, dass man das Lokale vernachlässigt, dass man Minderheitenprogramme wegfallen lässt, experimentelle Programme wegfallen lässt, dass man Hintergrund und Kontroverse zunehmend vernachlässigt, wenn nicht gar verzichtet auf dieses, dass man Korrespondentennetzwerke ausdünnt bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass man eher Agentur- und PR-Produkte bevorzugt. Auch das gibt es an Kritik, dass die Steigerungsrate der Gehälter bei Intendanten der ARD nicht die geringste ist. Man kann auch einfach sagen, dass im Hauptabendprogramm des Fernsehens Eskapismus zum Programmprinzip erhoben wurde, wenn man die Unterhaltungsshows oder die Sportevents sich ansieht. Dass die wirklich interessanten, zum Beispiel Dokumentarfilme, wenn überhaupt, in die Nacht verschoben werden. Das ist auch etwas, was der Chefredakteur vom ARD-Magazin Monitor als aktuelle Situation in den Öffentlich-Rechtlichen bezeichnen würde. Der Chefredakteur bei Monitor, das ist Georg Restler, und er spricht hier über die Verkürzung der Sendezeit der politischen Magazine und überhaupt die Atmosphäre derzeit bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Wenn dann eine Frage nach Haltung kommt, also schon die Frage, was Haltung von Meinung unterscheidet, ist ja eine, die nicht allen geläufig ist, führt es dazu, dass man dann am liebsten den haltungslosen Journalisten fordert. Und das ist was, da falle ich dann vom Glauben ab. Und das sind Menschen, die im öffentlich-rechtlichen System was zu sagen haben, die sowas fordern. Das ist ja die Kehrseite dieser Medaille, über die wir diskutieren, dass seit die Rechten die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, die Linken auch in Schockstarre gehen und sagen, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt auch noch machen, dann schießen wir den einzigen Rundfunk, der uns vielleicht überhaupt noch Partizipationsmöglichkeiten gibt, so weit wund, dass am Ende gar nichts geht. Und ich vermisse diese Kritik und all diese Punkte, die angesprochen sind, Quotenfixierung auf der einen Seite, Inhaltsentleerung der politischen Berichterstattung, das war damals die Kürzung der politischen Magazine, die Einführung von 5 Talkshows, von denen 4 überlebt haben, die alle über das Gleiche reden und die am Ende sowas wie diesen rechten Diskurs erst groß gemacht haben, weil sie die Leute nicht nur eingeladen haben, sondern die Feindbilder, die da propagiert worden sind, auch multipliziert haben. Wir diskutieren das. Das ist nicht immer leicht. Wir trauen uns sogar, das manchmal vor Millionen Publikum zu machen, haben das Anfang des Jahres gemacht, als wir gerade dieses Stück über Talkshows gemacht haben und uns gefragt haben, inwieweit Talkshows aus dem eigenen Laden mit dafür verantwortlich sind. Dazu muss man sagen, dass 2 der Talkshows, Maischberger und Hart aber fair, nicht nur vom WDR produziert werden, sondern auch noch von unserer Abteilung produziert werden. Das heißt, wir sitzen den Kollegen Angesicht in Angesicht auf dem gleichen Flur gegenüber. Und als wir unseren Plan dann hatten, dieses Stück zu machen, gab es da sehr böses Blut. Was mich ehrlich gesagt enttäuscht hat, wir haben dieses Stück gemacht und das war ein Bubenstück und da habe ich persönlich, weil ich als verantwortlicher Redakteur da im Haus gerade stehen muss, mir einige blaue Augen geholt, aber mit der klaren Überzeugung, das gehört zum Binnenpluralismus dazu. Das ist völlig klar, dass wir uns auch selbstkritisch bespiegeln müssen. Dafür hat im gesamten Haus niemand Verständnis, um das mal klar zu sagen. Da sind wir einsam auf weiter Flur.
Im gesamten Haus, das heißt in der ARD, das war Georg Kressle, Chefredakteur der Sendung Monitor, da kann man sich mal einen beliebigen Dienstag ansehen bei der ARD. Da gibt's den Nachmittagssturm der Liebe, das Boulevardmagazin Brisant folgt, dann eine Quiz-Sendung, dann die Arztserie Familie Dr. Kleist, schließlich die Vorstadtweiber, unterbrochen durch die Ausgaben der Tagesschau und zu bester Sendezeit dann noch irgendeine einschlägige Nonnenserie, um Himmels Willen in dem Fall. All dieser Quark über Inhalte, und das ist so ein bisschen das Problem, wird nicht so richtig diskutiert, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen verteidigt. Denn das gilt als heilige Kuh. Wer es kritisiert oder durch was Neues ersetzen möchte, über den ergeht der Bann derer, die sich die Welt nur alternativlos vorstellen können. Manche erinnern sich vielleicht noch gern an das, was mal möglich war. Sie sprechen dann von den 70er Jahren in der BRD zum Beispiel, als kompetente Redakteure anspruchsvolle Fernsehspiele gezeigt haben, als es kritische Dokumentationen gab, als es interessante Musiksendungen gab. Und sogar mal ein Herbert Marcuse eine Stunde lang im Öffentlich-Rechtlichen interviewt wurde und zu einer guten Sendezeit ausgestrahlt wurde. Das ist eine Kritik, die man nicht vernachlässigen kann, würde ich sagen. Am Sonntag entscheiden in der Schweiz die sogenannten Wahlbürgerinnen über eine Initiative, die das Öffentlich-Rechtliche in der Schweiz abschaffen möchte, die sogenannte Nobilak-Initiative. Sie will dem Staat verbieten, Rundfunkgebühren zu erheben. Laut einer Umfrage könnte diese Initiative ziemlich viele Schweizer gewinnen, denn die BILAG hat einen schlechten Ruf, überhaupt die Gebühreneintreiber, ganz ähnlich wie in Deutschland die GEZ, und 451 Franken, die jeder Haushalt pro Jahr zahlen soll, das ist auch nicht wenig. Dennoch fand sich eine große Gruppe an Gegnern dieser No-BILAG-Initiative zusammen, die sagen, naja, dann fehlt jegliches journalistisches Angebot, man kann es nicht finanzieren privat, zumindest nicht in dem Niveau, wie das in der Schweiz läuft mit zum Beispiel 4 Landessprachen. Lukas Weiß, der Präsident der Union nicht kommerzorientierter Lokalradios, mit der Position der Gegner von No-BILAG.
Diese Gebühren stehen für eine vielfältige Schweiz. Sie stehen für eine Schweiz, die verschiedene Sprachregionen hat, aber die mit ihrem Medienangebot nicht nur die 4 Landessprachen bedienen will, sondern auch die gesamte Bevölkerung erreichen will. Auch die gesamte Bevölkerung muss die Gebühren zahlen, also sie soll auch etwas bekommen. Deshalb sind wir sehr stark auch im Bereich von Empowerment. Also bei uns machen Leute Sendungen, die verschiedene Arten von Behinderungen haben, die Migranten sind, die noch nicht so gut die Landessprachen beherrschen oder da ihre Heimat leben können. Also ich glaube, die Gebühren stehen auch für diese Vielfalt, welche die Schweiz ja schon in ihrer Verfassung verkörpert und die sie auch in der modernen Gesellschaft durch die Vielfalt, durch die Migration eben noch in verstärktem Maße erlebt.
Das sagt der Präsident der Union nicht kommerzorientierter Lokalradios in der Schweiz. Es sagt Lukas Weiß über das, was möglicherweise in der Schweiz passiert. Am Sonntag wird abgestimmt und eventuell das öffentlich-rechtliche gebührenfinanzierte Rundfunksystem abgeschafft. Und das, wo Rechtspopulisten ja auch in Dänemark und in Österreich an den Öffentlich-Rechtlichen herumsägen.
Dennis Yücel ist frei. Das war vor 1,5 Wochen am 16. Februar die gute Nachricht. Doch es blieb die einzig gute Nachricht zum Thema Pressefreiheit in der Türkei. Rund 150 JournalistInnen sitzen noch immer in türkischen Gefängnissen. Die sind aber fast alle weniger deutsch und auch weniger bekannt als Dennis Yücel. Umso wichtiger, an sie zu erinnern, haben wir uns gedacht und stellen euch heute zuerst mal die Brüder Ahmet und Mehmet Altan vor. Die beiden wurden am gleichen Tag, an dem Dennis Yücel freikam, verurteilt zu erschwerter lebenslanger Haft.
Ein Objekt in Bewegung ist weder dort, wo es ist, noch dort, wo es nicht ist. So die Implikation von Zenons berühmtem Paradox. Schon früh kam ich zu dem Schluss, dass dieses Paradox zur Literatur und erst recht zum Schriftsteller viel besser passt als zur Physik. Ich schreibe diese Worte in einer Gefängniszelle. Aber halt. Bevor Sie die Trommeln des Erbarmens zu rühren beginnen, sollten Sie erst einmal hören, was ich Ihnen zu erzählen habe. Ja, ich werde in einem Hochsicherheitsgefängnis draußen im Nirgendwo festgehalten. Ja, ich lebe in einer Zelle, deren Tür sich mit dem schweren Klang von Eisen öffnet und schließt. Ja, das Essen wird mir durch einen Schlitz in der Türe gereicht. Ja, auch der kleine steingefließte Hof, wo ich auf und ab gehe, ist mit stählernen Gittern gedeckt. Ja, ich darf niemanden sehen außer meinem Anwalt und meinen Kindern. Ich darf nicht einmal 2 Zeilen an meine Lieben schicken. All das ist wahr, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn ich aufwache und wütender Nordwind den Herbstregen gegen mein Fenster peitscht, dann beginne ich meinen Tag in einem Hotel am Ufer der Donau, vor dessen Tor jede Nacht Fackeln entzündet werden. Wenn mich das Geflüster des Schnees weckt, der sich auf dem Sims häuft, dann finde ich mich hinter dem Fenster der Datscha, in der Dr. Chivago Zuflucht fand. Bis heute bin ich nicht einmal im Gefängnis erwacht. Nie. Und das ist noch nichts im Vergleich zu meinen nächtlichen Abenteuern. Ich streife über thailändische Inseln, durch Londoner Hotels, die Straßen Amsterdams, die geheimen Labyrinthe von Paris, die Istanbuler Restaurants am Bosporusufer, die kleinen Parks, die sich zwischen den Straßen von New York verbergen, durch die schneeverwehten Straßen einer Kleinstadt in Alaska. Ich schreibe dies in einer Gefängniszelle, aber ich bin nicht im Gefängnis. Ich bin Schriftsteller. Ich bin weder dort, wo ich bin, noch dort, wo ich nicht bin. Ihr könnt mich gefangen setzen, aber ihr könnt mich nicht gefangen halten. Weil ich die Zaubermacht habe, die allen Schriftstellern eigen ist. Ich kann mühelos durch Wände gehen.
Das sind Auszüge aus dem Essay »Das Paradox des Schriftstellers« von Ahmet Altan. Der türkische Journalist und Schriftsteller hat den Text in der Untersuchungshaft geschrieben. Ahmet Altan wurde am 19. September 2016 in Gewahrsam genommen. Fast 1,5 Jahre später, am 16. Februar diesen Jahres, wurde er dann verurteilt zu erschwerter lebenslanger Haft. Genauso ging es seinem jüngeren Bruder Mehmet Altan.
Ihnen wurde vorgeworfen, während einer Podiumsdiskussion im Fernsehen am Vorabend des Putschversuchs unterschwellige Botschaften an die Putschisten ausgesandt zu haben.
In dieser Talkshow, von der Janine Ullmann-Sieg von Amnesty International spricht, haben die Altan-Brüder sinngemäß gesagt, die Regierungspartei AKP werde bald ihre Macht verlieren. Darauf aufbauend wird ihnen jetzt vorgeworfen, sie hätten sich am Putschversuch im Juli 2016 beteiligt und sie wären Teil der Terrororganisation des Predigers Fethullah Gülen. Den macht die AKP-Regierung für den Putschversuch verantwortlich. Nach der gleichen Logik wurde auch die Moderatorin dieser Talkshow, in der die beiden das gesagt haben, zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt, nämlich die Schriftstellerin und Journalistin Nasla Ilıcak.
Es ist so, dass sehr viele kritische Stimmen in der Türkei derzeit angeklagt sind für Verbrechen im Zusammenhang mit Terrorismus. Das heißt, diese Terrorismusgesetze werden dann auch genutzt von den türkischen Behörden, ganz klar, um eben diese systematische Kampagne gegen kritische Stimmen zu führen, die wir derzeit beobachten.
Ahmet und Mehmet Altan sind in der Türkei sehr bekannt als unbequeme Journalisten und Schriftsteller. Ahmet Altan hat Kolumnen in verschiedenen großen Zeitungen in der Türkei geschrieben und ab 2007 war er dann Chefredakteur bei der Taraf, einer liberalen Tageszeitung. Diese Zeitung ist außerhalb der Türkei vor allem für ihre investigativen Recherchen bekannt. Die richteten sich immer wieder gegen das säkulare Establishment in der Türkei und hier vor allem gegen den großen Einfluss des Militärs. 2 Wochen nach dem gescheiterten Putschversuch ließ die Regierung Taraf aber schließen. Beide Brüder haben außerdem schon viele Romane und Essays geschrieben und Mehmet Altan, der jüngere Bruder, ist hauptberuflich Professor für Volkswirtschaftslehre. Er sieht sich selber als marxistischen Liberalen. Jetzt sitzen die beiden Brüder wegen ihrer Arbeit im selben Gefängnis, verurteilt zu erschwerter lebenslanger Haft.
Das bedeutet 30 Jahre Haft mit bis zu 23 Stunden am Tag in Einzelhaft, ohne Möglichkeit der vorzeitigen Haftentlassung. Und es ist eben auch so, dass längere Einzelhaft ohne Kontakt zu anderen Menschen grausam und unmenschlich ist und kann sogar Folter darstellen, vor allem wenn sie über Monate oder Jahre angewandt wird.
Diese erschwerte lebenslange Haft, das ist in der Türkei eine Art Ersatz für die Todesstrafe. Das Urteil war damit sogar noch härter, als viele erwartet haben. Offensichtlich wollte man ein Exempel an den beiden statuieren, denn dass die Altan-Brüder in der Türkei sehr bekannt sind, das hat ihnen am Ende nichts genutzt. Janine Ullmann-Sieg von Amnesty International.
Dieses Urteil ist definitiv ein schlechtes und beunruhigendes Zeichen für die über 100 weiteren Journalisten, die in der Türkei in Haft sitzen und trägt natürlich ganz klar weiter zu einem Klima der Angst jetzt bei.
Ahmet Altan lässt sich aber nicht so leicht einschüchtern. Noch während seiner Verteidigungsrede fragt er den Richter: Ich bin bereit, im Gefängnis zu sterben. Sie auch? Pässe kontrollieren, Aufenthaltsgenehmigungen abstempeln, Familien spalten, Verdächtige nackt scannen und verhaften lassen. Das klingt erstmal überhaupt nicht nach Spaß, kann es aber scheinbar sein. Zumindest im Spiel Papers, Please, dem Indie-Computerspiel der letzten Jahre. Pitt, stellt es euch vor.
Aristotschka ist ein Land zwischen Ostblock-Idylle der 80er Jahre und dem Transnistrien heute. In Aristotschka spielt Papers, Please, ein Indie-Spiel in 8-Bit-Pixel-Grafik. In dem Spiel geht es um repressive Grenzkontrollen. Der Spieler übernimmt dabei den Job eines Passkontrolleurs. Über die Besonderheiten und die eigene Erfahrung mit der außergewöhnlichen Rolle im Spiel weiht uns Christian Schiffer ein. Er ist Autor des Spielemagazins WASD.
Was es anders macht, ist, dass es den Spieler halt in eine Situation schmeißt, die der Spieler halt nicht kennt und auch mal die andere Seite erleben lässt quasi. Ja? Und zwar nicht die Seite desjenigen, der überwacht wird, sondern quasi die Seite des Überwachers, also des Kontrolleurs. Und das ist halt das Interessante, also dass Papers, Please einen damit halt auch so ein bisschen herausfordert, was die eigenen Ideale und sowas angeht. Am Anfang beginnt man da ja so als normaler Passkontrolleur und kontrolliert und so. Und man stellt sich dann, zumindest bei mir dann, hat sich herausgestellt, dass ich dann zu einem richtigen Kontrolletti geworden bin. Und als zum Beispiel dann, irgendwann kriegt man dann Nacktscanner zur Verfügung gestellt. Und ich bin halt im Real Life ein ziemlicher Gegner von Nacktscannern. Aber dort dachte ich mir dann so, ach ja, das ist jetzt aber praktisch. Und dieses Spiel sozusagen mit den eigenen ethischen Maßstäben, mit der eigenen Moral, das ist das eigentlich Interessante an Papers, Please.
Auch ich habe Ähnliches beim Spielen von Papers, Please erlebt. Nachdem ich im Spiel mehrmals Bußgeld kassiert habe, um Menschen aus humanitären Gründen die Einreise zu gestatten, wurden meine Frau, meine Schwiegermutter, mein Onkel und Sohn krank. Sie froren und waren dem Tode nahe. Denn weder Heizkosten noch Nahrung konnte ich mir mit dem mickrigen Gehalt leisten. Nur durch Schmiergeld würde ich meine Familie retten können. Und so nahm ich ab dem nächsten Tag für jeden verhafteten Einreisenden dieses Schmiergeld mit Scham an. Später wies ich einzelne Eheleute an der Grenze ab, spaltete Familien und unterzog dem vermeintlichen Delinquenten eine Leibesvisitation. Nach ein paar Tagen konnte ich meine Familie wieder ernähren. Doch ich stumpfte ab. Das Schicksal des Einzelnen interessierte mich immer weniger. Schlussendlich wurde ich ein herzloser Technokrat eines unmenschlichen Systems.
Also das Spiel hat ja, glaube ich, 20 verschiedene Enden und man kann, glaube ich, von, dass man wirklich dann Teil wird der Revolte, bis hin, dass man halt ein gut geschmiertes Rädchen dieser Maschinerie ist, ist da, glaube ich, alles möglich. Aber ich war auch das gut geschmierte Rädchen dieser Maschinerie. Es ist vielleicht auch so, und vielleicht ist das dann auch die Aussage des Spiels, es ist vielleicht auch das leichteste Ende. Ja, es ist vielleicht auch das leichteste, was man tun kann. Und vielleicht sogar das Logischste, was man tun kann. Wenn man sozusagen den Held spielt und wenn man sozusagen heroische Taten hat, dann hat das halt große Konsequenzen. Und zwar nicht nur für einen selber, sondern für die Familie selbst. Und also dann doch auch wieder für andere Menschen. Und es ist letztendlich ein Dilemma, das man nicht auflösen kann. Und ich glaube, ich und viele andere Spiele oder auch Leute, die in der realen Welt in der Situation sind, die entscheiden sich dann eben auch dafür, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und deswegen ist, glaube ich, so dieses Plädoyer des Spiels auch eher so dieses Ding, dass man nicht den Leuten quasi, die das System ausführen, Vorwürfe machen sollte. Also nicht den Personen, sondern wenn überhaupt dem System selbst.
Die psychische Metamorphose als Rollentausch ist in dem Spiel gewollt. Der Wechsel zur anderen Seite, zur Seite des vermeintlich Bösen, regt bei vielen das moralische Nachdenken an.
Plötzlich haben wir zwar auch Macht, ja, aber plötzlich haben wir Macht gegenüber Menschen oder gegenüber Personen, die sich in einer Situation wiederfinden, die wir sehr gut kennen. Also jeder weiß vielleicht, auch wenn man jetzt nirgendwo eingereist ist oder auf der Flucht war, aber jeder hat, glaube ich, schon mal das Gefühl verspürt, sich gegenüber einem bürokratischen Apparat hilflos zu fühlen. Und man kann dann nichts tun, man ist dann dieser Autorität ausgeliefert. Und plötzlich wird das eben umgekehrt und dann nehmen wir Macht als etwas wahr, was vielleicht eben nicht mehr was ist, was jetzt so wahnsinnig auf Anhieb Spaß macht und uns das eben dann auch zum Nachdenken bringt. Und das finde ich ziemlich clever.
Im Laufe des Spiels gerät man immer mehr unter Zeitdruck. Man muss mehr Regeln beachten. Man konzentriert sich zunehmend auf die vielen Unterlagen auf dem Schreibtisch. Dabei geht der Blick für den Menschen, über dessen Einreise man gerade entscheidet, verloren. Die Rolle des Schreibtischtäters, der zunehmend abstumpft, erinnert an die Banalität des Bösen von Hannah Arendt. Die Rolle des Normalus als immanentes Rädchen im Unrechtssystem, Abstumpfung durch ausufernde Bürokratie.
Also die Banalität des Bösen hat sich ja auch dadurch gezeigt, dass ja im Holocaust und in der Shoah die Deutschen ja eben diese Entmenschlichung betrieben haben, aber auch so dieses Statistische. Ja, also so Leute wie irgendwie Himmler, die kotzen mussten, wenn sie irgendwie eine Leiche gesehen haben in so einem Konzentrationslager, aber kein Problem damit hatten, halt Millionen von Menschen umzubringen, solange das nur eine Statistik war. Und Eichmann ist da ja relativ ähnlich. Ich glaube, dass natürlich sowieso diktatorische Regime dazu neigen, ihre Gegner zu entmenschlichen generell. Also da sind die Nazis natürlich das beste Beispiel. Viktor Klemperer zum Beispiel hat immer darüber geschrieben, also Linguist, dass die Nazis dann auch immer absichtlich zum Beispiel so Tiermetaphern verwendet haben und so weiter, ja. Also ihren Opfern auch die menschlichen Rechte halt abzusprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Diktaturen tun. Und ich glaube, dass das Spiel das auch zeigt. Also dieses Ding so, du musst halt in diesem Raster funktionieren und du musst eigentlich deinen Bürojob machen und du hast es hier eigentlich nur mit Zahlen zu tun und nicht mit Menschen. Das Ding ist aber, das Spiel ist dann trotzdem so clever, dass es ja nicht ganz funktioniert. Also man hat ja trotzdem noch so ein paar menschliche Sachen. Also die Menschen dort können ja trotzdem sich noch ein bisschen Individualität bewahren, indem sie halt die Schlupflöcher suchen in dem System, also Sachen halt mit dazulegen. Oder indem sie halt einfach kurz, wenn es halt geht, die Geschichte erzählen und so. Also ein System kann halt nie total totalitär sein quasi. Ja, das zeigt das Spiel halt auch.
In dem Spiel Papers, Please muss man unter Zeitdruck Pass, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitsbescheinigung, Fingerabdrücke, Passanhang auf Ungereimtheiten und Fälschungen überprüfen. Das ermüdet auf Dauer und fordert Fehler. Das Spiel erinnert damit an die Dystopie richtiger Lohnarbeit. Eine weitere Intention des Spiels.
Also Arbeit und Spiel sind ja generell sehr viel mehr verbunden, als man es denkt. Es gibt ja diesen Begriff der Gamification, den ich ein bisschen kritisch sehe, ne? Also dass man Spielmechanismen nutzen kann, um Leute effizienter zu machen in ihrer Lohnarbeit. Ja, also zum Beispiel, indem man ihnen Badges gibt oder irgendwelche Abzeichen oder sie im Level aufsteigen können. Das plötzlich ist dann plötzlich das, was Arbeit macht, soll dann plötzlich Spaß machen. Und es gibt aber auch das umgekehrte Phänomen, nämlich die sogenannte Workification. Also, dass man Mechaniken hat im Spiel, die sich anfühlen wie Arbeit. Ja, jeder, der mal World of Warcraft gespielt hat, weiß, dass sich das anfühlen kann, wie zur Arbeit zu gehen. Da sind dann die Kollegen, man hat einen gewissen Plan, den man da erfüllen muss. Wenn man nicht da ist, gibt es Ärger. Aber auch in Solospielen, ne? Also überall sind noch Fragezeichen bei Assassin's Creed und die muss man jetzt abarbeiten und man muss jetzt das machen und das machen. Und das erinnert stark an Arbeit, ja, auch an so fordistisch organisierte Arbeit. Und das Interessante ist, dass Papers, Please wahrscheinlich durch Zufall das für mich persifliert. Weil es nämlich zeigt, wie nah die Arbeit am Spiel ist und wie viel das miteinander zu tun hat. Und zwar in beide Richtungen. Auf der einen Seite stellt man fest, dass dieses Ausweise kontrollieren am Anfang total Spaß macht, ja. So dann, dass man dann so, da so prüft und dann tut man das da so mit so einer lässigen Bewegung da unter der Scheibe wieder zurückschieben und so weiter. Aber dann merkt man eben auch, dass Arbeit eben auch Stress bedeuten kann, ja, dass man dann eben Fehler macht und dass man sich über diese Fehler ärgert und dass man plötzlich unter Druck steht, ja, weil man ja auch Angst hat, dass man den Job verliert und so weiter, ja, und dann irgendwie zu viel den Abspann sieht. Und ich finde, dass das dieses Spiel sehr gut rüberbringt, so die Vorteile und Nachteile dessen, dass Arbeit oft Spiel ist und Spiel oft Arbeit.
Auch wenn sich das Spiel wie Arbeit anfühlt, man dabei zum herzlosen Beamten mutiert und einem der Moralspiegel vorgehalten wird, das Spiel lohnt sich und brilliert auch durch die detaillierten Geschichten seiner Protagonisten. Am Ende steht da ein Spiel mit einer intelligenten Ideologiekritik und somit ist Papers, Please eines der wichtigsten systemkritischen Spiele der letzten Jahre.
Das Spiel Papers, Please ist aus dem Jahr 2013 und wurde von Lucas Pope entwickelt. Und falls ihr jetzt so begeistert seid, dass ihr es gleich selber haben wollt, es kostet 8,99 €. Und damit gehen sie auch schon zu Ende, die Mediennachrichten für den 28. Februar 2018. Ihr könnt sie wie immer nachhören. Einmal auf unserer Webseite radiokorax.de oder auf freie-radios.net.